Franz von Assisi, Teil 2, Umfeld. Ich lese uns zu Anfang einen Bibelvers aus dem Johannesevangelium, Johannes 18, Vers 36 und folgende. Nach 35, da geht es darum, Jesus war vor Pilatus angeklagt. Er wusste, es wird extrem schwer. Es ging um Leben und Tod. Und Pilatus verhörte ihn. Und Pilatus sprach: Deine Nation und die Hohenpriester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Und Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: Also, du bist ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Machen wir eine kurze Zusammenfassung. Ich hatte ja im ersten Teil aus dem Leben von Franz von Assisi erzählt. Und mich interessiert, für die, die das gehört haben und dabei gewesen waren, was ist denn euch hängen geblieben? Was ist euch denn so vor Augen geblieben? Was ist mit dem Franz? Fallen euch da so spontan Dinge ein, wo ihr sagen könntet, ja, das habe ich mir gemerkt. Radikal. Er ist radikal, ja, das ist er. Ja? Liebevoll?
Seine Liebe zum Armut oder seine Armut verhalten.
Die Liebe zur Armut, seine Herren, die Armut, ja, genau. Wo ist er geboren?
In Italien.
Genau, wo ungefähr?
Bei den Armen.
Ja? Also so in der Mitte von Italien, ja, nicht ganz weit weg von Rom, etwas nördlicher. Ja, genau. Und die Eltern, wer waren die?
Wohlhabend.
Wohlhabend, genau. Das waren Tuchhändler. Wisst ihr noch den Namen des Vaters? Pietro. Pietro Bernardone. Und die Mutter? Giovanna. Heißt eigentlich Johannes. Giovanni ist Johannes auf Italienisch. Und der Sohn sollte eigentlich heißen Giovanni de Bernardone. Und warum heißt er Franziskus? Da war der Vater doch in Südfrankreich, hat dort Handel getrieben. Und gerade auch in Südfrankreich gab es rege geistige Bewegung. Ob das der Grund war? Jedenfalls, der Sohn wurde geboren, der Vater war in Frankreich, der Vater kommt wieder, sein Sohn heißt Giovanni. Mein Sohn heißt Franziskus. Mit einer Liebe zu Südfrankreich verbunden. Wohlhabendes Kind, wild in der Jugend, irgendwann einen Krieg mitgemacht, wollte immer Ritter werden, gefangen genommen, ein Jahr in Gefangenschaft, bittere Erfahrung gemacht, zurückgekommen und abgedreht. Den Armen geschenkt, wo man sich an den Kopf fasst, wie kann er nur. Kirchen wieder aufgebaut, kleine Kirchlein, die verfallen waren. Verrückte Sachen gemacht. Und immer mehr kristallisierte sich heraus, wo es hingeht. Dass dieser Franziskus nicht mehr die Regeln dieser Welt spielen wollte, sondern von ein paar wenigen Worten von Jesus Christus sich hat anstecken lassen und hat sie wörtlich genommen. Wenn ihr hinausgeht, dann nehmt nichts weiter mit. Keine Sandalen, keine Tasche und so weiter. Und solche Worte haben gewirkt in ihm. Und er hat es in seinem Leben verwirklicht. Man darf sich sein Leben nicht zu sonnig vorstellen, nicht zu, ja, so alles schön, alles glatt. Nein, überhaupt nicht. Franziskus war ein Mensch voller innerer Kämpfe. Das hat gebebt in ihm. Und trotzdem war er ein unglaublich fröhlicher Mensch. Er hat mit seinem Lachen, mit seinen Scherzen hat er angesteckt. Also nicht in dem vorigen Leben, da auch, aber auch in dem Leben, das er führte als Asket, als der die Herrenarmut hatte. Er hat gesagt, wir wollen die Menschen mit Freude begeistern, überzeugen. Es ist sehr schwer, diesen Franziskus zu verstehen. Und vielleicht fällt es uns ein Stück leichter, wenn wir sein Umfeld beleuchten, wenn wir mal sehen, was für eine Zeit das war. Und diese Zeit im 12., 13. Jahrhundert war eine Zeit radikaler Umbrüche. Vielleicht können wir das besser verstehen, wenn wir jetzt mal an unsere derzeitige Situation denken. Wir hatten in den letzten 2 Jahren doch Ausnahmesituationen mit der Krankheit Covid-19, Corona. Und diese Ausnahmesituation hat ja auch manches Leben umgekrempelt. Und manches, was auf einmal völlig normal ist, ich hätte es vor 14 Tagen nicht gedacht, also bevor das dann so eingesetzt wurde, dass das überhaupt möglich ist. Dass Menschen auf einmal so radikal etwas anders machen können und so tun, als wäre es das Normalste der Welt. Das ist schon erstaunlich. Und es ist noch kein Monat her, da scheinen die Spielregeln dieser Welt ebenfalls komplett neu geordnet zu werden. Es scheint, als wenn, ich vergleiche das mal mit einem Bild, wenn Erdschichten, diese Erdkruste, die sind ja so in Schichten aufgeteilt, und da gibt es solche Bruchzonen. Und nun passiert es ganz langsam, unmerklich, dass sich diese Schichten bewegen und aufeinandertreffen und Spannung sich aufbaut. Keiner merkt das. Die Spannung wird größer, wird größer, wird größer, wird größer. Und dann dauert es nicht lange und innerhalb kurzer Zeit kommt es zur Eruption. Erdbeben ungeahnten Ausmaßes, ganze Städte zerstörend. Ganz plötzlich, wie aus dem Nichts. Vulkane schießen nach oben, schießen Lava raus, verändern das Klima. Und das alles ist nicht einfach so mal zufällig, sondern es ist, weil sich Spannungen aufgebaut haben. Spannungen, von denen wir nichts geahnt haben. Und wenn diese Spannungen sich entladen, gibt es solche Umbrüche. Auch in unserer Zeit haben sich mächtige Spannungen aufgebaut. Unglaublich. Wir sind mittendrin in einem Spannungsgebiet. Bei uns ist die Erde noch relativ spannungsarm. Bei uns hat sie sich vor 70, 80 Jahren entladen, gewaltig. Und seitdem sind wir so etwas, wie soll ich sagen, so mehr ausgeglichene Zone noch. Aber es hat mich schon stark verwundert, dass im Bundestag diese wirklich große Summe für den Wehretat beschlossen wurde von über 100 Milliarden Euro. Und die Leute standen auf und haben Standing Ovations gemacht. Und wenn Gelder bedeutenden Ausmaßes in Rüstung gesteckt werden, was passiert? Es bauen sich Spannungen auf. Das ist normal. Das geht gar nicht anders. Und so werden sich auch in Deutschland, werden sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter Spannungen aufbauen. Zurzeit entladen sie sich in dem Grenzgebiet Ukraine zu dem russischen Gebiet. Aber wir wissen nicht wirklich, wohin das noch führen wird. Auf alle Fälle merken wir jetzt schon, dass es enorme Verwerfungen gibt im ganzen Preisgefüge. Wohin das noch führt, welche Auswirkungen das hat, ob die Firmen das kompensieren können und so weiter und so fort, das wird unser Leben sehr verändern. Und selbst das noch nicht vor allzu langer Zeit ins Leben gerufene Internet, global die Erde überspannend, nur mit Mühe kontrollierend, wird zurzeit neu definiert. Es werden Grenzen gezogen, wo ich dachte, das geht gar nicht. Also das konnte ich mir nicht vorstellen. Länder schotten sich ab. Informationen werden gefiltert vom Feinsten. Es ist unglaublich, was passiert. Die Polarität dieser Welt steigt. Und mit ihr auch die Spannung weiter. Und es ist schon interessant zu überlegen, was passiert jetzt mit dieser Welt? Ist es dieser verzweifelte Vorherrschaftskampf der USA, den Dollar als Leitstandard zu retten, selbst die Weltmachtposition zu behalten? Es sind andere Mächte enorm im Aufsteigen, die bisher im Untergrund gekrummelt haben, jetzt lauter werden. Es sind Situationen, die man sehr wohl analysieren kann, aber was die Zukunft bringt, wer weiß das. Und den Krieg gibt es ja schon. Bei uns nicht. Ja, und unser kleines Leben, darum können wir bangen, aber ich glaube, das ist nicht wert, darum zu bangen. Weil Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und in dem Augenblick, wo wir das auch für uns sagen können, können wir uns ein Stück abnabeln von diesen Abhängigkeiten dieser Welt, von diesen Ängsten. Unser Reich ist im Himmel, es ist ein geistiges Reich. Es ist das Reich, das Menschen besiedeln dürfen, die für ihr Leben erkannt haben, dazu ist mein Leben da, dazu bin ich geschaffen. Ich lebe auf Gott hin, auf den, der dieses Leben geschaffen hat. Und in diesem Augenblick, wenn diese Erkenntnis greift, ist es nicht mehr um mein persönliches Leben zu tun. Um das Leben anderer sehr wohl. Um die Not anderer sehr wohl. Und da, wo Menschen alles verlieren, so wie die Flüchtlinge jetzt, da merkt man erstmal, was Leben ist und wie wertvoll es ist. Da spürt man erstmal die tiefe Dimension, dass jedes kleine Leben doch leben möchte, weil es einen Inhalt in sich spürt, den es zu füllen versuchen möchte. Und da merken wir auf einmal, wie es ist, wenn man mal nichts hat. Und man merkt auch, wie so die Anhaftung da ist. Ja, man hat doch sein Reich, man hat doch seine Umgebung, die man bewahren und beschützen möchte. Seinen Garten, seinen Balkon. Und sicherlich habt ihr auch Nachbarn. Ist man immer so freundlich zu den Nachbarn? Gönnt man ihnen auch mal was? Oder wenn sie jetzt so ein bisschen übergriffig werden mit Worten oder irgendwie auch immer, zeigt man da nicht auch die Zähne und bellt sie an wie ein Hund? Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Vielleicht ist es auch so ein Stück das Geheimnis der Armut des Franz von Assisi, dass er dieses Wort für sich verwirklicht hat. Jemand hat ihn gefragt, sag mal Franz, warum hast du kein Eigentum? Nicht mal ein Kloster, nichts, alles nur geliehen. Ausgeborgt. Und Franz sagte, wenn ich Eigentum hätte, müsste ich es verteidigen, müsste darum kämpfen. Und damit ist diese verrückte Einstellung von ihm zur Armut ein Stückchen deutlich geworden, dass sie gar nicht so verrückt ist. Denn, weil Armut Menschen in die Lage versetzt, miteinander friedlich zu leben. Und das eigene Menschsein viel mehr zur Blüte zu bringen, als wenn man immer nur sein Leben lang damit beschäftigt ist, sein Eigentum zu verteidigen. Und jetzt überlegen wir uns mal, womit beschäftigen wir uns den ganzen Tag lang? Was machen wir uns für Gedanken? Also erstmal muss ich einkaufen fahren, ne? Dann gibt es das und das und das. Dann muss ich gucken, dass ich da noch den Zaun baue und da muss noch was gepflegt werden und da muss der Teppich rein und so weiter. Und das nimmt eine ganze Menge Gedanken in Anspruch. Alles zur Eigentumspflege. Wie viel bleibt denn da noch, um an das zu denken, was den Menschen zum Menschen macht? Indem der Heilige Geist in das Herz kommt und es ausfüllt. Eine Frage, die wir uns gerne stellen dürfen, die ich mir auch immer wieder auch gerne stelle, auch in diesem ganzen Zwiespalt. Man steht ja immer zwischen den Stühlen und überlegt, na, was beschäftigt mich jetzt? Ist das okay? Oder ja, es ist nicht einfach. Und in so einem Zwiespalt standen auch die Menschen im 12. und 13. Jahrhundert. Ja, solche Konflikte, die wir jetzt haben und die damals waren, sind ja gerade davon gekennzeichnet, dass Menschen ihre Wir haben, es verteidigen oder es erweitern wollen. Revierverhalten. Man will etwas verteidigen und das heißt, es ist die Anhaftung an diese Welt. Denn wenn Jesus sagt, wenn dir jemand das nehmen will, dann gib ihm noch das dazu. Oder wenn euch jemand vor Gericht stellen will, dann lasst euch lieber Unrecht tun. Dann ist es genau das nicht, was Jesus macht. Er sagt, verteidigt euch nicht. Und auf einmal bringt es eine Entspanntheit hinein, dass man diese ganzen zwanghaften Gedanken los wird. Ich muss ja gar nicht verteidigen. Ich muss ja gar nicht dazu gewinnen. Ich darf in der geistigen Welt dazu gewinnen. Ich darf die geistige Welt ergreifen. Ich glaube, dass da so ein Stück die große Kraft des Franziskus steckte. Aber er ist ja nicht einfach so aus dem Nichts gekommen. Und so ist er eingebettet in eine Zeit, die sehr spannend war. Selbst mit unserer Gegend hat sie zu tun. Zum Beispiel kennt ihr sicherlich den Kyffhäuser. Auf dem Kyffhäuser ist ein großes Mahnmal oder wie nennt man das? So aus der Kaiserzeit, was Schönes gebaut ist, was Kräftiges, Stabiles. Wer ist dort der Wacht? Barbarossa. Barbarossa, Friedrich I., ein König, der auszog, die Welt zu beherrschen und der gelebt hat genau um diese Zeit. Franz von Assisi wusste, dass der König Barbarossa in den Kreuzzug ging. Und er war jetzt ungefähr in der Nähe der Türkei, ist da so rüber gezogen. Und wisst ihr, wie Barbarossa zu Tode gekommen ist? Also die Leute warten ja noch auf ihn dort, dass er auferstehen wird irgendwann und wieder alles in Ordnung bringt. So eine Art Messias-Figur, wie ist er zu Tode gekommen? Na, es ist ganz einfach. Stellt euch vor, Riesenheer, er selbst, Kämpfer ohne Ende. Wie erwartet man sich seinen Tod? In der Schlacht. Es war ihm nicht vergönnt. Er ist eines Tages von seinem Ross gestiegen, hat die Rüstung abgelegt, wollte sich baden in einem Fluss, den nehmen Salef, und ist ertrunken. Nicht wiedergefunden. So einfach kann es gehen. Barbarossa, eine Legende. Ja, die Menschen, die wollten zu der Zeit unbedingt die heilige Stätte wiedererobern. Die Muslime haben sie für sich beansprucht und dann gab es Kämpfe darum, die Kreuzzüge wurden ausgerufen, auch von dem Papst, von den Päpsten. Und man zog runter und wollte dieses Gebiet erobern. Und Franziskus selber war ja auch mal drauf und dran, zu so einem Kreuzzug dabei zu sein und es mit zu erobern. Aber dann hielt ihn eine Krankheit und eine göttliche Stimme ab. Die hat gesagt, kehre zurück. Wessen Herrn willst du dienen? Dem einen Fürsten oder dem Höchsten? Und Franziskus, der ja nun alles wollte, sagte, ich will dem höchsten Herrn dienen. Und dann sagte die Stimme, dann geh zurück. Okay. Franziskus ist später mit einem Kreuzzug mitgegangen, ich hatte es letztes Mal erzählt, aber als Missionar, er wollte den Sultan, den Al-Malik al-Kamil, wollte er bekehren zum Christentum, weil er sich erhoffte, dass wenn der Sultan christlich wird, dann gibt es keinen Krieg mehr. Und der verrückte Franziskus, der ist wirklich bis dahin gekommen. Und eigentlich hätten sie ihn ja schon am Anfang des Lagers umgebracht, aber er rief ganz laut, Al-Kamil, Al-Kamil, er wollte dahin. Okay, er hat das gerade so geschafft und dann fand der Al-Kamil Interesse an ihm. Al-Kamil war ein vielseitig interessierter, gelehrter Mensch, der über seinen Horizont hinaus mehr wissen wollte. Und es kam zu einem Gespräch, er hat sich natürlich nicht bekehrt, aber 10 Jahre später ist Jerusalem friedlich, zumindest für eine bestimmte Zeit, an einen Kaiser gegangen. Die haben dann verhandelt, haben gesagt, okay, und da ging was rein, weil man einander das Verständnis aufgebaut hat. Und so besteht ein Zeichen des Heiligen Geistes in dem Verständnis, was ich und du für den anderen entwickeln kann. Wenn wir sagen, den verstehe ich nicht, der ist doof, dann ist das kein Zeichen des Heiligen Geistes. Jesus sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jesus gibt Zeugnis für die Wahrheit. Und Wahrheit beinhaltet Verständnis. Und immer dann, wenn ich mich sagen höre, oh, das verstehe ich nicht, wie doof ist der denn? Dann darf so eine Stimme in mir sein, stopp. Ich möchte es aber verstehen lernen. Ich möchte den Heiligen Geist in mir Raum geben. So wollen wir hier auch weiter verstehen wollen. Wisst ihr, die Zeit war verrückt. Kreuzzüge. Die Bevölkerung war aufgeheizt. Damals, das passiert ja heute nicht mehr, heute haben wir ja Informationen aus allen Ecken, aber damals hatte man nur aus einer Richtung Informationen und die wiegelten das Volk auf. Die waren der Meinung, wir müssen jetzt nach Jerusalem, wir müssen jetzt die heiligen Stätten befreien. Das ist ja auch nur ein Ort, oder? Das ist ja auch nur diese Welt. Das ist nicht die geistige Welt. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Er hat sogar die Kinder und Jugendlichen angesteckt. Da war ein 10-Jähriger, der ist aufgetreten, der war voll inspiriert und hat gesagt, Kinder und Jugendliche, auf ins heilige Land, wir wollen es befreien. Und ich weiß nicht, ob er das schon mal gehört hat, es gab einen Kinderkreuzzug. Das waren wahrscheinlich mehr Halbstarke, also nicht die ganz Kleinen, sondern mehr Halbstarke, die einfach in sich diesen Gedanken spürten. Und dann hat dann dieser Führer der Kinder und Jugendlichen hat dann gesagt, und wenn wir dann am Mittelmeer sind, dann wird Gott das Wasser teilen und wir können hindurch. Und den haben sich, wie die Legende berichtet, ob das stimmt, weiß man nicht genau, Tausende von Kindern angeschlossen. Stellt euch vor, ihr als Eltern und dann geht so ein Kind mit. Und die sind losgezogen unter großen Bravo rufen und Halleluja. Und ein Drittel davon ist schon bis zum Weg zum Mittelmeer gestorben. Verhungert, Krankheit, kaputt gegangen. Und als sie dann am Mittelmeer waren und das Meer öffnete sich nicht, ging eine Welle der Verzweiflung durch. Und wenige sind zurückgekehrt und wurden verlacht. Und manche haben ein Schiff bestiegen, um rüberzukommen, und sie sind versklavt worden. Aber die Bewegung, die losgebrochen war, die hat sich so gut angefühlt, so glaubhaft. Und das war eine Luftnummer, es war einfach nur Begeisterung für nichts, zum Tode führend. So waren die Zeiten. Kann uns heute nicht mehr passieren, wir sind allseitig informiert. Na gut, jetzt werden die Kanäle wieder dicht gemacht, klar, okay, aber heute nicht, uns nicht. Ja, und dann gab es zu dieser Zeit Orden. Menschen, die sich zurückzogen, einen Orden beiwohnten oder auch gründeten. Und selbst Franziskus hat ja den Orden der Franziskaner ins Leben gerufen. Auch wenn dieser Orden, er wollte keinen Orden gründen, aber es ist ein Orden geworden. Irgendwie muss es ja immer eine Ordnung geben dazu. Ja, wie haben sich Orden denn eigentlich gebildet? Wie kommen denn Menschen dazu, sich zurückzuziehen? Geschlechtertrennung, ganz logisch. Also nicht in Familien, wie man sonst das normale Leben gestaltet, sondern einfach so Männer für Männer, Frauen für Frauen. Das hat eine lange Tradition. Das reicht weit bis ins alte Ägypten. Und es muss wohl zu alten Zeiten auch immer wieder Probleme gegeben haben, dass Menschen sich in einer Gesellschaft integrieren können. Haben wir ja heute nicht, ne? Heute integrieren sich alle Menschen super in die Gesellschaft. Deswegen können wir das auch schwer nachvollziehen, dass es sowas gibt. Zum Beispiel ein Problem, da kommt so ein König an und sagt, so, du gehst zur Armee, du gehst zur Armee und du weißt ganz genau, das hat keinen Sinn. Und dann sind die geflohen. Oder es kommt dann der Wirtschaftsminister an und sagt, so, Steuer. Du siehst die Höhe der Steuer und sagst, kannst du nie bezahlen. Ab in den Sumpf. Sich irgendwo verstecken. Wüste. Und so sind Menschen zum Teil alleine in die Wüste gegangen und haben dort gehaust. Also man darf sich das nicht zu gemütlich vorstellen. Oder in den Sumpf von dem ägyptischen Nildelta haben sich versteckt, haben sich zurückgezogen. Die alleine lebten, die nannte man Eremit. Also ein Eremit ist einer, der alleine lebt. Und die, die in einer Gemeinschaft gelebt haben, das waren die Koinobiten. In einer Gemeinschaft war es aber auch nicht einfach. Es war nicht so mal schön alles Hurra und jeden Tag Prost. Nein, nein, also das Erste war Gehorsam. Und zwar unbedingten Gehorsam dem Führenden. Einheitliche Kleidung, Gottesdienst und Arbeit und Prügelstrafe gab es auch. Man musste ja irgendwie die ausscherben, mal wieder in die Spur bringen, ne? Harte Zeiten. Aber was passiert? Ein Mensch, der sich zurückzieht, verkleinert seinen irdischen Bereich. Und er konzentriert sich mehr auf das, was den Menschen doch eigentlich zum Menschen macht. Die Gedanken an Gott, an die Schöpfung, an die Herrlichkeit, die in ein Selbst drin hineingelegt wurde. Das war das Ziel dieser Menschen, das zu erfahren. Heraus aus diesen Zwängen dieser Welt, die einen fertig machen, die einen kaputt machen. Hinein in die Größe Gottes. Wie auch immer man ihn nannte. Ja, und im 5. Jahrhundert, das ging sogar so weit, dass sich Menschen auf eine hohe Säule, so 3 bis 5 Meter hoch, gesetzt oder gestellt haben. Die hatte meistens einen Zaun ringsherum oben. Und die haben dort ihr Leben verbracht. Solche Menschen nannten man Säulenheilige. Einer der Bekannten ist Simeon der Stylit. Also Stylit ist die Säule. Und diese haben ihr Leben verbracht und dann sind sie abhängig gewesen von Menschen, die ihnen Nahrung gebracht haben. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie sie so all die menschlichen Normalitäten hingekriegt haben. Die haben gefroren, wenn es kalt ist. Die haben sich der vollen Sonne ausgesetzt. Die haben gelitten. Aber sie waren gleichzeitig auch voller geistiger Kraft. Und sie haben von dort oben gepredigt. Verrückt, oder? 5. Jahrhundert. Und es gab auch Menschen, die nannte man Dendriten. Wer waren denn Dendriten? Manja, du könntest das vielleicht dir denken jetzt. Das sind Menschen, die ihr Leben auf dem Baum verbracht haben. Ja, das gab's. Die kamen nicht runter. Die haben für ihr Leben ihr ganz kleines Gebiet gehabt. Wenn ich mir aussuchen könnte, auf der Säule oder auf dem Baum, ich würde den Baum vorziehen. Natürlich, da ist Schatten. Da zwitschern die Vögel, da kann man vielleicht Kirschen ernten oder keine Ahnung. Wären wir sympathischer. Aber wie kommen Menschen auf solche Idee, frage ich mich. Noch schlimmer, das heißt mehr so in den nördlichen Gegenden, wo es dann auch tagsüber richtig kalt war und man ja erfrieren würde, gab es die Inklusen. Was ist denn das? Inklusen, stellt euch das auch nicht zu romantisch vor, das waren die Eingemauerten. Menschen haben sich einmauern lassen. Ihr Gebiet ganz klein, irdisch nichts mehr zu bewegen. Zwei Öffnungen. Diese Inklusen waren meistens an einer Kirche dran. Eine Öffnung war zum Altar gerichtet. Dort konnte man die Messe hören und konnte das Abendmahl nehmen. Und eine andere Öffnung war zur Straße gerichtet. Dort konnte man Essen in Empfang nehmen und konnte Menschen mitteilen, wenn sie nach Rat fragten. Von diesem Wort Inklusen kommt ja auch das Wort Klause. Klause ist so ein Raum. Und wenn man heute sagt, man geht in Klausur, dann meint man im Prinzip so ein bisschen so eine abgeschlossene Gemeinschaft über längere Zeit, wo man sich ganz konzentriert, den Geist auf eine Sache ausrichtet und dann auch wirklich was zustande bringt. So wie die Päpste, so wie die Bischöfe zum Beispiel den Papst wählen, so eine Klausur. Die Inklusen. Ja, und im 12. Jahrhundert, ich hatte das schon mal erzählt, gab es ja auch den Joachim von Fiore. Dieser, der ein Mönchleben geführt hat, ebenfalls dem Reichtum abgesagt hat. Und dann hat er diese Vision gehabt vom Reich des Heiligen Geistes, was 1260 anbrechen sollte. Und er selber hat ja nur bis 1202, glaube ich, gelebt. Das heißt, er ist nicht mehr an diesen Genuss gekommen, das zu erleben. Aber er hat es vorhergesagt, dass Menschen, so wie es im Alten Testament geschrieben wird, dass Menschen nicht mehr belehrt werden müssen, sondern weil sie vom Herzen wissen, was Gott möchte. Sie tun es einfach. Und stellt euch vor, solche Zeit wird anbrechen. Die wird kommen. Und das hat Menschen begeistert. Und die Nachfolger von Franz von Assisi, es gab so mehrere Unterströmungen, auf die ich nicht eingehen möchte, aber eine Strömung hat zum Beispiel gesehen, die sind Fans von dem Joachim von Fiore geworden und haben gesagt, dieser Franz von Assisi ist der Wegbereiter zu dem Reich des Heiligen Geistes, von dem der Joachim von Fiore spricht. Und so ist auch diese Botschaft des Reiches, des anbrechenden Dritten Reiches, um die Welt gegangen. Hat viele inspiriert, bis in die Neuzeit. Ihr seht, dass also die Menschen immer wieder auch im Kampf waren zwischen dem Besitz und Erobern und Reichtum erweitern und wiederum sich zurückziehen, aufs Nötigste beschränken. Und dann ist natürlich die Frage, was hat denn der Welt mehr gebracht? Beides im Kampf miteinander. Jesus Christus, ebenfalls einer, der diese Armut gelebt hat. Wie hat er zu dem reichen Jüngling gesagt, und wenn du mir nachfolgen willst, verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen und folge mir nach. Das ist Botschaft. Das ist schon ein Spannungsfeld. Ich meine, ich höre diese Botschaft wohl, und was soll ich jetzt damit tun? Soll ich jetzt auch alles verkaufen, was ich habe, und Jesus nachfolgen, und dann gucken wir uns mal einen Baum aus, Kriti, oder wie macht man das? Also es ist, wisst ihr, es ist ein Spannungsfeld. Ich lebe selbst in dieser Spannung zwischen diesen Welten. Es ist okay, diese Spannung zu spüren, auszuhalten und zu überlegen, was will denn der Heilige Geist? Und es gab um diese Zeit einen enormen Aufschwung. 12. Jahrhundert haben die Menschen immer mehr gelernt, auch miteinander Handel zu treiben, auch über größere Entfernungen hinweg, und Häuser zu bauen, große Häuser und Städte zu bauen. Und die Städte wurden immer reicher, prunkvoller, die Befestigungsanlagen immer kräftiger. Und so tat sich eine große Kluft aus zwischen denen, die nicht mehr mit der Gesellschaft mitkonnten, und zwischen denen, die diese Gesellschaft quasi erobert hatten. Und selbst die Kirche, die christliche Kirche, die katholische Kirche, hatte diese Veränderung unbemerkt selber in sich getragen. Da, wo früher die Bischöfe im 3. Jahrhundert oder im 2. Jahrhundert nichts für sich behalten hatten, sondern das ganze Geld der Gemeinde ging an die Armen. Und die Bischöfe waren ehrenamtlich tätig. Ist jetzt eine Wohlstandsgesellschaft, eine Wohlstandskirche draus geworden, wo man die Botschaft von Jesus gar nicht mehr durchspürte. Es war Ämterhandel betrieben worden. Wisst ihr, wie man den Ämterhandel nennt, wenn man mit geistlichen Ämtern handelt? Da gab es doch einen in der Apostelgeschichte, der wollte doch so ein Amt erkaufen. Wisst ihr das noch? Wie hieß denn der? Simon der Zauberer. Deswegen nennt man solchen Ämterhandel Simonie. Das war gang und gäbe. Ja, da kannst du was werden, da machst du mal hier ein paar Jahre hier, wirst Priester und dann kriegst du den Posten, der ist gut. Toll, ne? Christliche Kirche. Ganz prima. Und Bischöfe reich. Punkt. Na klar, sie hatten ja Resonanz der Menschen gehabt. Die Botschaft Jesu hat ja genau diesen Erfolg bewirkt gehabt. Ist das nicht auch erschreckend, wenn man sieht, dass etwas, was aufgrund, weil es wahr ist, Erfolg hat, auf einmal abdriftet in eine Richtung, die fast das Gegenteil davon ist, was sie ursprünglich gewesen ist? Ja, und so kam es, dass auch gerade viele Reiche diese hässlichen Seiten des Reichtums zum Kotzen fanden. Und ich weiß nicht, also wir sind ja auch noch in der Welt und unsere Welt ist ja nicht nur von Gottes Geist geprägt. Und sicherlich könntet ihr auch Geschichten erzählen, was so manchmal abgeht, ne? Wenn es darum geht, irgendwas zu verteidigen. Nachbarschaftsstreitigkeiten über den Gartenzaun vom Feinsten, da werden Gerichte bemüht ohne Ende. Da ist das Herz verhärtet, es geht nicht härter. Man kämpft und geifert und giftet und je reicher man ist, umso schlimmer wird's. Muss nicht sein. Ist es schlimm, sich auch mal einfach Unrecht geschehen zu lassen? Stirbt man davon gleich? Nö. Und hier merken wir, wie auf einmal diese Botschaft, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Menschsein wird im Himmel definiert, nicht von den Mächten dieser Erde. Die bringen mich in Zwang hinein, in Abhängigkeiten, die das Leben hässlich machen. Reichtum, so begehrenswert er aussieht, macht aber auch so hässlich. Und so gab es gerade auch gegen die aufstrebende Kirche auch Bewegungen, die dem entgegenstanden. Es gab eine Strömung ab dem 7. Jahrhundert, die in dem Gebiet entstanden ist, wo der Paulus missioniert hat, heutige Türkei, Kleinasien. Und die haben die Schriften des Paulus ganz hoch gehalten. Sie nannten sich die Paulikaner. Und die haben, zum einen haben sie einen Dualismus gehabt. Ein Dualismus sind also zwei Seiten, dual, eins, zwei. Und diese prägt diese Weltsicht, auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite ist der Teufel und der ist sehr stark und mächtig. Es ist ein bisschen so syrisch, also nicht syrisch, so aus der Richtung Persien, der Zarathustra war ja auch in der Richtung, der Ahriman und der Mazda, Ahura Mazda, das waren auch so diese Dualismen, das Gut und das Böse, das Yin und das Yang, fast gleichberechtigt miteinander ringend, so Mann und Frau, nee, das stimmt nicht. Und diese Paulikaner hatten so einen Dualismus in sich. Der Teufel spielte eine ganz wichtige Rolle und er war der diese Welt regierte. Und Gott war in der geistigen Welt. Wer sich ein bisschen auskennt, der wird der Begriff Arianer was sagen. Die waren auch so ähnlich drauf. Und die haben wahrscheinlich dann nach Nordwesten ziehend, haben sie Europa ein Stück befruchtet. Die waren auch so eine Brüderlichkeit, Armut und sowas. Und im Reich der Bulgaren sind dann die Bogomilen groß geworden. Bogomilen hießen die. Das sind die Gottesfreunde. Bog ist ja auf Slawisch Gott und Mil ist der Freund oder die Liebe. Bogomil ist auch ein interessanter Name, ja, der ab und zu mal auftaucht. Die waren ab 10. Jahrhundert. Die Bogomilen haben das gelebt. Gottesfreunde, den Dualismus ausgeprägt, die Armut hochgehalten, in Bulgarien ganz stark gewesen. Und ich weiß nicht genau, also unter den charismatischen Bewegungen ist ja auch so eine Art Dualismus stark ausgeprägt. Es wäre vorstellbar, dass unsere Bulgaren, die heute hier Gottesdienst feiern, durchaus ihre geistigen Wurzeln auch von den Bogomilen haben. Ich weiß es nicht, wäre denkbar. Die Bogomilen wiederum, die haben weitere Kontakte gehabt nach Südfrankreich. Und in Südfrankreich ist auch so im 9., 10., 11. Jahrhundert sind die Katharer groß geworden. Das waren Typen. Katharer, die nennt man die Reinen. Sie wurden auch die Albigenser genannt, aufgrund der Stadt, die sie besiedelt haben, Albi, Südfrankreich. Und wer das Spiel kennt, Carcassonne, kennt das jemand? Carcassonne, ja, wo man so schön diese Burg bauen kann, so eine alte, mittelalterliche Burg, eine der größten Burganlagen Europas. Die haben die Katharer für sich gehabt. Das war eine ihrer Residenzen. Die Katharer waren antiklerikal. Das heißt, die waren dagegen, dass Menschen im geistlichen Status aufstiegen und sich quasi wie als Priester oder als Bischof über andere stellten. Das gab es bei denen nicht. Das war also eine Kirche auf Ehrenamtsbasis. Sie waren asketisch. Das heißt, es gab dann diese Heiligen, die haben verzichtet darauf, Fleisch zu essen. Fisch war okay, aber Fleisch zu essen. Alles, was so vier Beine hat und hoppelte, durfte nicht gegessen werden, durfte nicht getötet werden. Also heute würde man sagen vegan. Ja, Fisch nicht, aber es ist ja, damals war Fisch so wie aus dem Meere heraus, das hat sich nicht fortgepflanzt, das war außer der Art. Die hatten keine Milchprodukte, nichts. Sie durften nicht töten und sie durften kein Eid sprechen. Und die nannte man die Perfekti. Das waren die Perfekten. Und zwar hatten die auch eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Also es gab Perfektusse, also Perfekte, diese Männer, und die Perfekta, die Frauen. Ganz wichtig war, dass diese Menschen danach strebten, die Geisttaufe zu bekommen. Und die Geisttaufe erfolgte unter Handauflegung, man nannte es das Consolamentum. Heute noch sehen wir dieses Zeichen dieser Katharer ist eine Taube, ein Vogel. Wenn ihr mal googelt, dann könnt ihr auch mal so einen Stein sehen, da ist so eine Taube rausgemeißelt, wenn die Sonne durchscheint, dann gibt es ein sehr eindrückliches Bild von denen. Und die haben sich dagegen gewandt, dass die Kirche immer höher wurde, immer steiler das tat, was eigentlich nicht jesusgemäß war. Das Johannesevangelium war ihr liebstes Buch. Sie kannten kein Eigentum. Aber dann fragt man sich, wie soll die Welt funktionieren? Ja, es gab verschiedene Abstufungen. Es gab die Perfekti, die waren auf der höchsten Stufe. Die durften nicht verheiratet sein, die mussten dann kein Fleisch essen und so weiter. Die waren echt straff dran. Dann gab es aber auch die Initiierten. Das sind die Menschen, die sich schon an die Regeln hielten, aber die Geisttaufe erlangen wollten. Quasi so Novizen, die wollten erst dahin und mussten jetzt sich Prüfungen unterlegen. Und dann gab es die Credentes. Das waren die Ideen von denen gut fanden, aber ein normales Leben führten. Und die haben nachher auch diese Bewegung weitergebracht. Weil sie haben ja gesehen, was es für Verwerfungen gibt mit dem Reichtum, mit diesen irdischen Geschacher. Und dann haben sie anders gelebt, alternativ gelebt Und so wurden sie immer mehr. Sie wurden zur Bedrohung für die katholische Kirche. Die katholische Kirche hat versucht, diese umzustimmen. Sie hat Bischöfe gesandt, sie hat Leute ausgesandt, die umstimmen wollten, hat nicht gefruchtet. Dann sind sie mit dem Heer rein. Dann haben sie den niedergemacht. Und so sind die Katharer irgendwann kaputt gegangen. Sie hatten den Friedenskuss von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Wenn man eine Frau als Mann grüßen wollte, dann ging das mit einem Kuss nicht, klar. Also wie haben sie das gemacht? Mal so eine Idee von euch? Ein Luft? Ja, fast, fast. Also es gab zwei Möglichkeiten. Zum einen hat der Mann einfach die Frau an dem Arm berührt. Oder er hat den Kuss auf das Johannesevangelium getan und hat das Johannesevangelium der Frau gereicht. Interessant, ja? Das sind die Katharer, die Reinen. Und Franz von Assisi, der hat das miterlebt. Sein Vater war wahrscheinlich inspiriert von katharischen Ideen. Der Bürgermeister von Assisi war wahrscheinlich auch ein Katharer gewesen. Italien lag mitten in dem Gebiet, wo die Katharer groß geworden sind. Weiter nördlich gab es noch eine andere Bewegung, die ist etwas später ins Leben gerufen worden, im 12. Jahrhundert, aber ebenfalls von Petrus Valdes, die Waldenser. Schon mal gehört. Ebenfalls eine Bewegung, eine Laienbewegung, Armut, einfaches Leben. Nicht ganz so verrückt wie die Katharer, die haben sie abgegrenzt von den Katharern. Aber sie wurden ebenfalls von der Kirche misstrauisch beäugt, weil es ja an die Macht der Kirche geht. Heute noch leben die Waldenser, auch in Deutschland. Sie gehören, glaube ich, mit zur methodistischen Gemeinde und haben ihre Gemeinden. Also die haben es geschafft, die leben noch. Es gab noch andere Bewegungen, zum Beispiel die Humiliaten, eine Armuts- und Bußbewegung. Die hatten als Richtschnur nur die Evangelien, wieder die Worte von Jesus. Einfach neu buchstabieren. Wisst ihr, das Christsein ist so einfach. Man nimmt ein Evangelium, guckt sich die Worte von Jesus an, lässt sich zu seinem Herzen sprechen und tut. Mehr ist nicht. Kann so einfach sein und kann so eine große Bewegung hervorrufen. Doch heute, denke ich, ist vieles, vieles möglich. Die Welt, die geistige Welt tut sich auf, wo wir das Evangelium in uns wirken lassen und das tun, was der Heilige Geist in uns sagt. Diese Aufmerksamkeit. Man könnte noch viel anführen hier, was in der Umgebung spannend und interessant war, was für Umbrüche waren. Ich denke, ihr habt mal so etwa einen Einblick bekommen, was für eine spannende, interessante Zeit das war. Also ich glaube, sie war mindestens genauso umbruchhaft und spannend wie die heutige Zeit. Heute sind die Herausforderungen ganz andere. Es ist unglaublich viel neu. Und gerade für Menschen, die älter werden, ist es so schwer, es zu ergreifen. Die ganze digitale Welt, oh, da kommt man doch nicht mehr mit. Und selbst die jungen Leute werden abgehängt, haben ganz andere Herausforderungen. Ja, diese Handymanie, ne, dass man zum Beispiel gar nicht mehr, man denkt, das Ding ist angeklebt an der Hand, man kriegt es nicht mehr ab. Und was machen die ganzen Informationen mit ein? Ja? Also wo kommen die her? Wie beeinflussen sie einen? Wie nutze ich die Möglichkeiten der reichhaltigsten Kommunikation, die ich habe, über die unterschiedlichsten Kanäle? Es gibt unglaublich Schlechtes, was da passieren kann, aber es gibt auch sehr Gutes, was da passieren kann. Ich habe ein bestes Beispiel ja von euch vorgestern gehört. Ihr wart hier draußen und ihr habt euren kleinen Hund mitgehabt. Wie heißt er?
Der Eddie.
Der Eddie war mit, ne? Und ihr habt ja dann weiter mit abgerissen und dort gemacht und auf einmal war der Eddie weg. Eddie verschwunden. Weißenfels ist groß. Was tun? Und also natürlich ist ein Tier, aber man hängt so dran. Es ist ein Gegenüber, es ist ein Geschöpf Gottes. Und dann weint das Herz. Und Sabine, du sagst, Mensch, da gibt es so eine Facebook-Gruppe, Weißenfels. Gleich eingetippt, blub. Und mit Bild. Und du hattest ruckzuck Antwort, ne?
Na, da hat sich jemand gemeldet, er ist bei der Feuerwehr.
Und da war der Eddie bei der Feuerwehr. Und da seid ihr runter zur Feuerwehr und habt den Eddie abgeholt. Und ihr wart alle glücklich, alle drei, oder?
Nein.
Ja, ja. Wisst ihr, das sind ja auch Segnungen. Das ist ja auch Kommunikation, wie sie gelingen kann, wie sie schön ist. Und ich weiß nicht, was wir auch aus dieser Sache lernen können. Es ist einfach so, dass wir dem Franziskus angucken können, wie er gelebt hat, in seiner Weltabgeschiedenheit. Und wenn wir es für uns lernen, dass wir das, was irdisch ist, das, was materiell ist, einfach nicht mehr so wichtig zu nehmen, nicht mehr so viel Spielraum, Gedankenraum in unserem Leben zu geben, sondern zu fragen, was ist denn das, wozu Gott mich geschaffen hat? Was darf aufblühen? Was darf wieder neu beginnen? Dann ist es gut. Und so möchte ich diese Worte von Jesus noch einmal lesen zum Schluss und euch mitgeben. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Amen.